So,
let me say it this way. Let's talk about sex. This is the beginning of the sexual revolution. All the Islamic countries, they have to go through this open debate. And I hope that the next generation will come together equal, men and women, and see that Islam is much more plural. It's much more diverse. And maybe now in our century, we can learn from the history and then go the way together. This is my solution. And as Bertolt Brecht said, if you fight, you can lose. If you don't fight, you already lose.
Im Rahmen der Frauenfilmtage und dem Dokumentarfilm Seyran Ateş, Sex, Revolution und Islam von Nefis Öksa Lorenzen aus dem Jahr 2021 haben wir ein Gespräch mit Frau Ateş führen dürfen. Seyran Ateş ist 1963 in Istanbul geboren und ist zunächst in einem Slum aufgewachsen. Im Alter von 6 kam sie mit ihrer Familie in einem Zug nach Berlin. Wegen der strengen Erwartungen, die mit ihrem Geschlecht verbunden waren, rannte sie kurz vor ihrem 18. Geburtstag von zu Hause weg und begann Jura zu studieren.
Sie haben ja auch in dem Film gesagt, dass es gewisse Erwartungen an Sie als junges Mädchen und als junge Frau in Ihrer Familie gab. Wie haben Sie das im Vergleich zum Beispiel zu Ihrem sozialen Umfeld in der Schule und so wahrgenommen? Also waren das so ein bisschen zwei Welten, die da so aufeinander geclasht sind?
Ich habe mit 17 Jahren mein Elternhaus verlassen und in dieser Zeit angefangen, mein erstes Buch zu schreiben. Das ist 1983 auch erschienen und in diesem Buch beschreibe ich genau diesen Zustand, dass ich das Gefühl hatte, ich hätte zwei Gesichter und lebe in zwei Welten. Es war tatsächlich so, dass ich in meiner türkisch-kurdischen Familie das Gefühl hatte, in einem anderen Zeitalter zu leben, als das, was ich in der Schule erlebe. Und so war das lange Zeit, gerade als Teenager, eine sehr große Zerreißprobe und Zerrissenheit auch.
Um ihr Studium zu finanzieren, arbeitete sie in einem Treff- und Informationsort für türkische und kurdische Migrantinnen. Hier wurde sie von dem Mann einer Klientin lebensgefährlich angeschossen. Dieser war ein Mitglied in einer nationalistisch-faschistischen türkischen Organisation und wurde wegen Mangel an Beweisen wieder freigelassen.
So generell mit knapp 18 von zu Hause weg, wie schafft man das und sich dann noch so Jura zu studieren, es abzuschließen, Anwältin zu werden, das ist ein beeindruckender Lebenslauf.
Und zwischendurch wurde ich auch noch angeschossen und aus dem Studium geschmissen. Das, wenn ich so zurückblicke, darf ich manchmal das selbst nicht lesen. Da denke ich, oh Gott, so ganz mit einem Abstand. Ja, es ist schon sehr heftig und man kann sich vorstellen, dass ich teilweise eben durch die Hölle gegangen bin, was Emotionalität und die Psyche anbelangt. Aber irgendwas in mir gibt mir Kraft und Stärke. Und das war, als ich 15 war und beschlossen habe, Jura zu studieren, die innere Wucht und die innere Kraft für die Freiheit, für meine eigene Freiheit einzustehen. Das hat mir Kraft gegeben, das war so mein Thema. Ich will Freiheit, ich will frei und selbstbestimmt leben. Und nachdem ich angeschossen wurde, habe ich gesagt, vor Wut, das war dann die Wut, jetzt erst recht, die wollten mich töten, nur weil ich mich für Frauenrechte einsetze. Und dann wurde ich aus dem Studium geschmissen und das hat mich sehr frustriert und ich war sehr einsam, verlassen, fühlte mich sehr am Boden. Und da kam wieder eine neue Energie, weil ich festgestellt habe, das ist aber, was ich will. Niemand soll mich davon abbringen, das zu tun, was ich wirklich will, mein eigenes Leben zu leben. Also war das so in drei Etappen, jedes Mal noch ein neuer Zündstoff irgendwie, aber am Ende war immer der Fokus, dass ich mein Leben leben will. Das hat mir Kraft gegeben. Und mein Glaube hat mir natürlich auch Kraft gegeben. Ich habe immer daran geglaubt, das hilft mir heute auch, dass es etwas gibt, es Gott gibt, dass es eine Macht gibt, irgendwas außerhalb eben dieser Sphäre gibt, was mir auch Energie zurückgibt. Das muss es sein.
Auch heute erhält sie noch Morddrohungen und muss unter ständigem Polizeischutz leben. 2009 hat sie sich deswegen aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen und gab auch ihre Lizenz als Anwältin auf. Da sie jedoch sah, dass viele Frauen ihre Hilfe brauchten, öffnete sie 2012 ihre Kanzlei wieder.
Sie haben dann ja auch eigentlich recht lange als Anwältin praktiziert, bis sie dann praktisch ihre Anwaltskanzlei auch aufgegeben, also mussten wegen den Umständen, aber dann 2012 wieder eröffneten. Wie war dieser Prozess, also wie haben Sie das wahrgenommen, also wahrscheinlich auch sehr schmerzvoll erstmal, diesen Schritt zu gehen, und was hat Sie dazu bewogen, ihn aber die Kanzlei wieder zu eröffnen?
Ich war tatsächlich 2006 sehr niedergeschlagen, niedergeschmettert und war dennoch der Überzeugung, dass es die beste Entscheidung, wenn ich nie wieder als Anwältin arbeite. Dass das die beste Sicherheit für mich ist. Ich kann das nicht mehr machen, und als ich meine Zulassung zurückgegeben habe, habe ich allen Ernstes die innere Überzeugung gehabt, ich werde nie wieder als Anwältin arbeiten können. Das hat mich aber sehr traurig gemacht. Und als ich feststellte, wie traurig mich das macht und dass mich das eher depressiv macht als andersherum, habe ich wieder Kraft geschöpft, zu sagen, nein, also die sollen mich nicht davon abbringen, diese Arbeit zu machen. Und es gab immer wieder Frauen, die sich bei mir gemeldet haben. Und sogar, und das bleibt mir bis heute im Gedächtnis, sogar der Ehemann einer Frau, deren Scheidung ich gemacht habe, also ein kurdischer Ehemann, der auf der anderen Seite war, schrieb mir eine E-Mail er schrieb mir, dass er mich als Vertreterin und auch Verteidigerin der Menschenrechte und Frauenrechte sehr schätzt und dass er nicht akzeptieren kann, dass jemand wie ich seine Arbeit aufgibt und dass er sich wünscht, dass ich wieder als Anwältin arbeite und diese gute Arbeit weitermache.
Der war auf der anderen Seite.
Und das hat mich so beeindruckt, also das ist bis heute im Kopf, und ja, sowas vergisst man nicht, dass sogar jemand, der auf der anderen Seite stand, einem so viel Lob ausspricht. Und er war natürlich nicht der einzige Grund, aber sowas hat mir geholfen, und die vielen Frauen, die sich bei mir meldeten, dass sie Hilfe brauchen, und zwar nur von mir. Sie wollten unbedingt, dass ich das mache für sie. Das sammelte sich dann mit der Zeit so, dass ich gedacht habe, okay, ich werde das machen irgendwie. Und nachdem das Landeskriminalamt mir eben den Personenschutz angeboten hatte, habe ich gedacht, gut, das muss ich jetzt irgendwie damit hinkriegen. Und so kam es, dass ich wieder zurückkam als Anwältin.
Aus eigener Erfahrung begann Sayran den Kampf gegen die Unterdrückung im Islam. Sie gründete die Ibn Rushd Goethe-Moschee, in der keine Geschlechtertrennung oder Ausgrenzung von LGBTIQ-Mitgliedern stattfindet. Sie erzählt von der Gründungsphase der Moschee, ihrer Ausbildung zur Imamin, was sie sich für nachkommenden Generationen ihrer Moschee wünscht.
Sie sind ja auch Imam, und wir haben uns gefragt, wie wird man als Frau Imam? Wie funktioniert das? Gibt es da irgendeine Anerkennung, irgendeine Ausbildung? Und wenn ja, das muss doch auch total patriarchal verkrustet sein und dürfte nicht so einfach sein.
Es gibt in den islamischen Ländern unterschiedlichste Regelungen dafür, wie jemand eine Moschee führt, eröffnet oder überhaupt eine Gemeinde leitet. Aus dem Koran selbst und den Überlieferungen gibt es keine Hinweise dafür. Das heißt, es ist am Ende von den Regierungen und den Religionsämtern festgeschrieben. Und zwar sehr unterschiedlich, je nach Land. Man muss sich das Ganze von der Theologie her betrachten. Der Islam ist eine sehr individualistische Religion, und jeder ist angehalten, selber Imam zu sein. Also selber derjenige zu sein, der liest und erforscht und immer nachfragt. Und es gibt keine Institution zwischen dem Einzelnen und Gott. Und insofern ist jeder selbst für sich auch Gelehrter. Jeder wird im Koran immer wieder darauf hingewiesen, hast du keinen Verstand, hast du keine Vernunft, weißt du das denn nicht? Also das heißt, es gibt keine Ordination, es gibt nicht diese einheitliche Ausbildung für alle muslimischen Länder oder verschiedene Islamausrichtungen. Das habe ich in den 8 Jahren, die ich recherchiert habe, festgestellt, weil ich genau wie ihr und andere gedacht habe, da muss es doch irgendwo eine Zertifizierung geben, das muss doch eine Einigkeit geben. Nein, je mehr ich gelernt habe, desto mehr feststellte, dass es bei der Funktion des Imams nur um eine Art Akt handelt, eine Vollziehung eines Aktes, nämlich vorbeten, predigen, eine Moschee leiten, war mir klar, es ist nicht vergleichbar mit dem Rabbinertum oder dem im Christentum mit Pfarrer, Bischof, Kardinal etc. War mir bewusst, ich kann selber Imam in dieser Moschee werden, weil es diese Moschee, die mich akzeptiert, nimmt mich als Imamin an. Und so haben wir in unserer Moschee mehrere Imame und Imaminnen. Wir sind sehr niedrigschwellig, also sehr in einer sehr flachen Hierarchie, sehr basisorientiert und demokratisch organisiert. Ich bin nicht die einzige Imamin. Das ist das Wichtige, was ich dazu sagen will und muss. Und dass ich jetzt, 2009 hatte ich die Idee, die Moschee zu gründen, dass ich seit 2009 den Islam studiere. Also ich bin an der Freien Universität eingeschrieben gewesen für Islamwissenschaften, habe das 3 Semester auch weitestgehend durchgehalten, neben der Arbeit. Es ruht leider gerade, weil ich so viel andere Arbeit habe. Nichtsdestotrotz bin ich auch nicht ganz glücklich mit, dem Studiengang oder überhaupt mit diesen Studiengängen in Deutschland und habe ein Bildungswerk gegründet und hoffe, dass wir irgendwann selber Imame und Imaminnen ausbilden und eine Universität gründen, in der auch Islamwissenschaften gelehrt und geforscht wird.
Wie war eigentlich dieser Gründungsprozess der Moschee? Weil ich meine, das haben Sie, glaube ich, über 10 Jahre gemacht.
8 Jahre habe ich vorbereitet.
Und also wie ging das so von Anfang an? Also
nun, als allererstes hatte ich die Idee nach der Islamkonferenz und habe 15 Leute eingeladen, so um mich herum überlegt, wer kommt dafür in Betracht. Und es gab die erste Sitzung bei mir zu Hause. Und da kristallisierten sich einige Punkte heraus. Frauen und Männer gleichberechtigt, mit Kopftuch, ohne Kopftuch, schwul, das Thema schwul, lesbisch, LGBT, all die wichtigen Themen. Und dann stellte ich fest, man braucht ja nur einen Raum, aber man muss die Miete dafür bezahlen. Und es war klar, dass ich keine Förderung dafür bekommen würde. Also musste ich auch überlegen, wird es ein Verein, in welcher Rechtsform wird das? Und das alles hat 8 Jahre deshalb gedauert, weil ich selber viel noch studieren musste, lernen musste. Und das habe ich getan. Ich habe viele Leute interviewt, ich habe viel gelesen, viel gelernt. Und 2017 war es dann einfach soweit. Ich hätte es gern gehabt, dass es 2009 schon passiert. Also ich hätte es gern viel früher gemacht. Aber manche Dinge brauchen ihre Zeit. Und deshalb hat das so lange neben der Arbeit, die ich sonst gemacht habe, auch noch so lange gedauert. Und ich war allein. Ich war ganz lange allein. Es kamen Menschen dazu, mit denen bin ich einen Weg gegangen und dann sind sie wieder weggegangen, haben sich getrennt. Also an manchen Punkten waren wir uns halt nicht einig, beziehungsweise waren die Personen selbst nicht einig. Und der Hauptpunkt, warum die meisten kamen, Interesse hatten und gegangen waren, war, dass sie Angst hatten. Die meisten sind aus Angst dann gegangen. Sie haben gesagt, wenn wir das machen, dann müssen wir ja unter vielleicht Personenschutz leben oder wir werden angefeindet und hatten Angst. Die allermeisten haben deshalb dann nicht mehr mitmachen wollen.
Sehen Sie dann eigentlich also in der nachkommenden Generation, in Ihrem Neffen Tugay, eigentlich auch eine Generation, die jetzt zum Beispiel auch durch Ihre Moschee den Islam jetzt anders wahrnimmt und neue Praktiken sich aneignet?
Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht nur Tugay, das sind viele andere junge Menschen, die mich sehr glücklich machen, die diese Moschee auch als ihre Moschee angenommen haben. Und sie sind die Generation, die ich jetzt mit heranziehe. Also ich bin, was das anbelangt, tatsächlich wie eine Mutter für viele oder Tante für viele und ebne ihnen den Weg. Und mein Standardsatz zu all den jungen Leuten, es sind viele, außer Tugay, die noch da sind, junge Frauen und junge Männer. Ich sage ihnen immer, ich mache die Türen auf und ich mache Scheunentore auf für euch, aber durchlaufen müsst ihr selbst. Und das haben sie verstanden und sind großartig dabei, sich zu entwickeln. Und darüber freue ich mich riesig. Das macht mich so glücklich, dass das angenommen wird. Ja. Ich werde nächstes Jahr 60. Irgendwann werde ich das nicht mehr machen können. Das heißt, die nächsten Generationen müssen das übernehmen. Und das ist mir wirklich das Wichtigste, dass diese Moschee so angenommen wird. Und nicht nur muslimische junge Menschen nehmen diese Moschee an und führen dort jetzt all diese Ideen fort und entwickeln und praktizieren, vieles, was es braucht für den liberalen Islam. Es melden sich junge Menschen, die sich vom Islam verabschiedet haben, die aber einen kulturellen Bezug haben und deshalb auch die Nähe von Menschen suchen, die mit dem Islam was zu tun haben, aber sie nicht zwingen, Muslime zu sein. Auch diese jungen Menschen empfinden unsere Moschee als eine Art Paradies.
Seyran Atesh wünscht sich für die Zukunft, dass mehr liberale Moscheen gegründet werden.
Mein Wunsch wäre es, dass in jeder Hauptstadt Europas liberale Moscheen existieren. 2017 habe ich das gesagt. 2019 haben Eva und Anne-Sophie in Paris eine Moschee eröffnet. Und 2020 hat Fatima, heißt sie, eine Moschee auch ebenfalls in Paris eröffnet. Also es gibt in Paris schon zwei. Und die sind alle nach uns gekommen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass in anderen Hauptstädten Europas auch welche entstehen. Ich war viel im Gespräch mit Leuten aus Wien. Am Ende haben sie alle gesagt, sie haben Angst. Große Angst. Shirin Khan Khan hat in Kopenhagen eine Moschee eröffnet, noch ein Jahr, glaube ich, vor uns. Sie konzentriert sich aber freitags hauptsächlich auf die Frauen. Das heißt, es ist noch nicht offiziell gemischt, aber es ist eigentlich gemischt. Und von daher habe ich große Hoffnung.
Ebenfalls reden wir darüber, wie sie aus ihrer Arbeit Energie schöpft.
Wie schaffen Sie es eigentlich, trotz all dieser Kommentare, die Sie im Film vorgelesen haben, trotz dieser Morddrohungen und Fatwas und auch der Angst, wie schaffen Sie es trotzdem immer, so eine positive Ausstrahlung zu haben und trotzdem Ihre Anwaltskanzlei zu öffnen, trotzdem all diese Dinge zu machen?
Da ich aus der Praxis komme und auch als Anwältin immer Einzelfälle bearbeitet habe, habe ich, glaube ich, so diesen Luxus, den viele Wissenschaftler nicht haben, dass ich den Kontakt habe zu den Menschen. Und dadurch, dass ich diesen Kontakt habe, erlebe ich sehr schnell Reaktionen und Feedbacks direkt an mich. Und die sind so wichtig dafür, dass man Bestätigung bekommt, ob das richtig ist, was man macht oder falsch ist. Und so habe ich oft gedacht, wenn mich wochenlang, monatelang niemand anrufen oder niemand sich bei mir melden würde, dass sie meine Arbeit brauchen oder mich benötigen als Helferin, dann würde ich die Arbeit nicht mehr machen. Aber ich erlebe wirklich nahezu täglich, also in den sozialen Medien sowieso aktuell, da kann man es besser noch sehen, ansonsten alle paar Tage durch E-Mails oder Anrufe, dass Menschen unsere Hilfe brauchen und das gut finden, was ich mache. Und meine Telefonnummer ist zum Beispiel öffentlich, schon immer, und die bleibt auch immer dieselbe. Ich habe keine Scheu davor, dass Leute die haben. Ich gehe aber nur an Nummern ran, also wenn ich die Nummern sehe, damit Frauen mich erreichen. Und ich kann euch sagen, dass es Frauen gibt, die mich spät abends oder mitten in der Nacht anschreiben oder anrufen und um Hilfe bitten. Und das zeigt mir, und das gibt mir Kraft. Das gibt mir tatsächlich Kraft und auch die Feedbacks von Frauen, die sagen, du hast uns geholfen, meiner Mama geholfen oder mir geholfen, ein neues Leben zu beginnen. Ich habe irgendwann die Scheidungen von den Töchtern gemacht, der Frauen, die ich geschieden habe, die sich dann auch bei mir melden und sagen, oh, Tante Seyran, du warst so toll als Anwältin bei meiner Mama, erinnerst du dich? Und jetzt hab ich geheiratet. Leider ist es nicht gut gegangen und ich will mich jetzt scheiden lassen. Und so in dem Ton, wie ich das euch jetzt so vortrage, ist es manchmal so niederschmetternd und schrecklich das ist, aber die nächste Generation der Frauen meldet sich früher und selbstbewusster. Die haben sich in einer anderen Stimmlage gemeldet als die Mütter. Mit viel Leid und viel Elend. Ja, es ist immer noch da, aber sie sind selbstbewusster. Dadurch, dass es Frauen wie uns, Anwältinnen wie uns, für ihre Mütter gab, haben sie gewusst, es geht schneller.
Eine Perspektive, die einfach da ist.
Ja, genau, die Perspektive.
Zum Schluss haben wir über potenzielle Ängste geredet und was passieren würde, wenn sich die Weltreligionen nicht zeitgemäßer und toleranter verhalten.
Haben Sie manchmal die Angst, dass, wenn sich der Islam nicht öffnet, genauso wie andere Religionsformen sich, also zum Beispiel die katholische Kirche, wenn die sich nicht öffnen, dass sie irgendwann stehen bleiben und in Vergessenheit geraten?
Gerade im Kontext von Kirche und Missbrauchsvorwürfen und der Entwicklung, die da ist, dass Leute da austreten. Und
2015 bis 2016 habe ich eine Anwaltskanzlei in der Nähe von Istanbul gegründet, beziehungsweise bei einer Kollegin ein Büro mitgestaltet. Eines Tages wurde ich interviewt für ein Thema, was eben meine Themen so sind, von einem österreichischen Fernsehsender, und der Kameramann war ein türkischer junger Mann. Mit dem habe ich mich genau über dieses Thema unterhalten, beziehungsweise als ich ihm erzählte, dass ich die Absicht habe, eine freie liberale Moschee zu gründen, sagte er zu mir, er ist Atheist in der Türkei. Es gibt viele Atheisten in der Türkei. Es wenden sich immer mehr Menschen von der Religion ab. Und er sagte, ja, er ist ganz entspannt. Auch vor dem Islam, vor dem Christentum und Judentum gab es Religionen, die kommen und die gehen. Mal sehen, was in ein paar hundert Jahren mit dem Islam ist. Also er ist da ganz entspannt, dass die Menschheitsgeschichte eventuell etwas braucht, aber die Dinge kommen und gehen. Das ist die Einstellung von sehr vielen muslimischen Menschen in der gesamten islamischen Welt. Vor allem mit dem Hintergrund, dass Religionen, eben nicht nur der Islam, aber Religionen, sowohl für Krieg als auch für Frieden genutzt werden können. Und der Ansturm oder die Entwicklungen des politischen Islams und die Ausweitung des politischen Islams frustriert Menschen sehr stark. So wie in der katholischen Kirche das Thema sexueller Missbrauch gerade dazu führt, dass sehr viele Menschen austreten, ist es im Islam der Terror. Gerade heute kam die Nachricht über den Ticker, dass in Pakistan eine Moschee in die Luft gejagt wurde, 30 Menschen sind gestorben. Also in Pakistan, das sind Muslime, gegen Muslime, das wird ja sehr oft vergessen, dass es mehr Muslime sind, die Muslime töten in diesem Kontext, 30 Menschen gestorben und viele verletzt aktuell in Pakistan. Das bringt sehr viele junge Menschen, aber auch Ältere dazu, sich von der Religion zu verabschieden. Und deshalb glaube ich daran tatsächlich, dass wenn die Religionsgemeinschaften nicht anfangen, auch zeitgemäß, liberal, demokratisch und säkular vor allem sich aufzustellen und sich auf das zu konzentrieren, wofür Glaube sein sollte, nämlich Spiritualität. Ganz private Spiritualität. Wenn das nicht passiert, dann werden diese drei Religionen, abrahamitischen Religionen, auch ihre Tage gezählt haben, weil man keine Lust mehr hat auf religiöse Unterdrückung. Denn am Ende ist es nichts anderes. Kontrolle und Unterdrückung. Und dazu sollte Glaube und Religion nicht missbraucht werden.
Ebenfalls redet mir abschließend über Wünsche, über einen offeneren Diskurs, einen Stopp der Identitätspolitik und einen Kampf gegen verkrustete, alte, patriarchale Wertvorstellungen.
Ich würde mir für ganz Europa wünschen, dass wir aufhören mit einer Identitätspolitik, die ich meine, sehr negativ ist für das gedeihliche Zusammenleben von Kulturen und Religionen. Ich meine, dass wir einen viel ehrlicheren Dialog darüber brauchen, dass wir alle uns der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verpflichten, sie als universell ansehen und unter dieser Grundlage und auf dieser Grundlage und unter dem Dach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte unsere nationalen Verfassungen verpflichtet, auch all die Werte, für die wir einstehen in Bezug auf Freiheit, wie Frauenrechte, LGBT-Rechte, all das, was erkämpft wurde, dass wir da einen offenen Dialog führen und Diskurs und keinen Millimeter abweichen von dem, was wir erreicht haben. Ich bin sehr traurig über die aktuellen Entwicklungen, was um die Identitätspolitik herum passiert. Das ist nicht im Interesse und im Sinne aller Menschen, die frei leben wollen, einfach. Vieler Menschen, die aus den islamischen Ländern flüchten und hierher kommen, die wollen in die Demokratie, die wollen in die Freiheit und nicht erneut von irgendwelchen Islamisten unter Regeln ins Korsett gesteckt werden. Und das, glaube ich, da ist ein ganz blinder Fleck auf linken, grünen und sonst wie eher liberalen Seiten in ganz Europa. Es ist nicht nur in Deutschland. Und da gehört es, glaube ich, dazu, dass wir über alle drei abrahamitischen Religionen offener und ehrlicher sprechen. Denn der sexuelle Missbrauch, der zuhauf in der katholischen Kirche passiert, der passiert auch unter orthodoxen Juden und der passiert auch unter oder auch anderen jüdischen Leuten und der passiert auch in religiösen Kontexten, auch bei Muslimen. Also es sollte wirklich aufgehört werden damit, dass nur in der katholischen Kirche bestimmte Dinge passieren und nur bei den Muslimen bestimmte Dinge passieren. Alles in allem hat das was mit insgesamt mit Religion und Institutionen zu tun. und dem Patriarchat in den Religionen vor allem. Und das ist das, was ich bis jetzt noch nicht gesagt habe, es ist am Ende immer das Patriarchat, gegen das wir aufbegehren müssen. Wenn wir gegen verkrustete, veraltete Normen und Wertvorstellungen aufstehen.